Weiter geht's mit der WM-Vorschau. Jetzt sind wir in Gruppe A und da gibt's gleich mal zu Beginn ein kleines Update von mir. Denn Macklin Celebrini und Adam Fantilli, die werden nicht mit dabei sein. Denn Hockey Canada hat nochmal nachnominiert, Pierre-Luc Dubois von den Los Angeles Kings geholt, Nick Paul und Brandon Hagel von den Tampa Bay Lightning. Und deswegen also Celebrini und Fantilli raus. Das wurde ihnen auch vorher mitgeteilt. Wenn arriviertere Spieler noch zur Verfügung stehen, dann sind die eben nicht mit dabei. Celebrini, der jetzt ja sehr wahrscheinlich von den San Jose Sharks an Nummer 1 gedraftet werden wird. Er ist ja mein Player to watch, das werdet ihr gleich hören, aber alles, was ich erzähle, stimmt trotzdem nur. Celebrini spielt eben nicht die A-Weltmeisterschaft, genauso wenig wie Adam Fantilli. Und jetzt viel Spaß mit der Vorschau. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Hockey geht immer. Wer B sagt, muss auch A sagen. Die alte Regel bei der WM-Vorschau. Köstlich. Die Gruppe B habt ihr hoffentlich schon gehört. Und jetzt kommt die Vorschau auf die Gruppe A natürlich wieder mit Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Dieser Podcast, den gibt's nur, weil ihr supportet habt und es weiter tut unter www.startnext.com/WM2024. Der Dank geht heute an Jens, Tom, Dominik, Philipp, Frank, Andreas, Dominik nochmal, Michael, Felix und Axel, das sind die Positionen 11 bis 20 praktisch, die am Anfang gleich supportet haben. Mittlerweile sind wir bei über 90 angelangt, die den WM-Podcast so gut finden oder sich so drauf freuen, dass sie ihn auch supporten. Und ihr könnt das weiterhin machen unter startnext.com/WM2024. Wenn wir das nächste Level erreichen, gibt's für alle, die supportet haben, im September und Oktober die 10 Minuten Eishockey, unseren Podcast an allen Wochentagen. Mit dazu on top. Also von meiner Seite Dankeschön. Gleich geht natürlich auch von Bernds Seite.
So ist es. Vielen, vielen Dank.
Wir machen das genauso wie bei der Gruppe B. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann erklärt euch jetzt der Bernd, wie wir hier vorgehen bei diesem Podcast.
Genau, ich habe nämlich pro Team so ein paar Daten und Fakten rausgeschrieben. Es gibt 5 Kategorien, seit wann in der IHF, auf welchem Platz in der Weltrangliste, wie viele aktive Spieler gibt es denn, wie viele Hallen gibt es und wie lief denn die vergangene WM?
Wir fangen an mit Oh Canada.
Da haut er direkt ganz groß einen raus. In der IIHF seit, würde man natürlich denken, Mutterland des Eishockeys muss ja von Anfang an dabei gewesen sein, 1908. Nein, seit 1920 erst. Ist eine ähnliche Entwicklung, wie es doch im Fußball gab. Auch die Engländer haben so ein bisschen rumgezickt, aber egal, das ist nicht unser Thema. Weltrangliste natürlich Platz 1. Aktive Spielerinnen und Spieler 558.800. Also mehr als eine halbe Million Menschen spielen in Kanada Eishockey und bei einem Land, was ein bisschen über 30 Millionen Einwohner hat, ist das schon krass. Dass man auf Deutschland hochrechnet, jeder 60. Mensch in diesem Land spielt organisiert Eishockey. Hallen, auch das ist eine ganz nette Zahl, gerade wenn man es so mit Deutschland vergleicht. 2.860 Eishallen gibt's und dazu kommen nochmal 5.000 Outdoor-Plätze. Also wir reden davon, dass mehr als 7.500 Möglichkeiten bestehen, Eishockey zu spielen. Und wie lief es 2023? Tja, wie lief es, wie es halt oft läuft? Weltmeister.
So sieht's aus. Und dann halt gegen Deutschland im Finale, das ist auch noch nicht so oft passiert. Du hast die Hallen angesprochen. Was hast du mal gesagt genau?
Sag's mal genau. 2860 plus genau. 5000 Outdoor.
Und wenn wir das vergleichen mit Deutschland, 170 ist mein letzter Stand. Was hattest du im letzten
Podcast erzählt? Also IHF nennt Deutschland aktuell 143.
Okay, ja, gut. Also, ja.
Keine Fragen offen. Beim Drittel der Einwohner oder ein bisschen mehr als ein Drittel.
Ja. Oh, können ganz gut Eishockey spielen, die Kanadier. Was sagen wir beim Blick auf den Kader? Also mein erster, da hatte ich ja vorher schon die USA gesehen. Und es ist halt natürlich, ich weiß nicht, ob das unfair ist, aber du malst dir halt aus, wer alles kommen könnte oder wer alles Eishockey spielt in Kanada und das richtig gut kann. Und in der NHL spielt und dann siehst du den Kader und denkst so, ja, Bedard natürlich nett, ja, Celebrini nett, ja, Bowen Byram da in der Verteidigung, so ein paar Junge mit dabei, aber also für das, was kommen könnte, Olympiakader würde anders aussehen. Was sagst du dazu?
Sage ich ja. Ich bin, glaube ich, sogar davon überzeugt, dass aktuell nur Bedard und vielleicht, je nachdem, wie sie sich entwickeln, für Tilly und Power auch noch dabei sein würden. Aber trotzdem ist es natürlich ein sensationeller Kader und es ist vor allen Dingen ein Kader, der definitiv am meisten Spaß machen wird. Also wenn ihr nicht viel Zeit habt dieses Jahr und müsst aussuchen, was ihr guckt, guckt die kanadischen Spiele. Ich sage nicht, dass Kanada das beste Team hat. Ich sage nicht, dass Kanada Weltmeister wird. Ich sage nicht, dass dieses Team jedes andere dominieren wird. Aber es wird am meisten Spaß machen, weil es schnell ist, weil es jung ist, weil es trickreich ist, weil es technisch stark ist. Also diese Mannschaft, es wird einfach ein Traum sein anzugucken.
Ja, das auf jeden Fall. Und du hast natürlich schon so ein paar wirklich große Namen mit dabei. Ich finde es natürlich überragend, dass ein Connor Bedard jetzt sagt, nach der Saison, der Rookie-Saison, die für ihn ja zwischenzeitlich unterbrochen war, wegen einer Verletzung, er spielt die Weltmeisterschaft auch noch. Wobei, wenn ich wetten hätte müssen, hätte ich gesagt, ja, das macht er, weil den kannst du ja, den musst du ja stoppen. Der Mann, es gibt eine Schussanlage in Chicago, die Blackhawks auch teilweise verleihen für so Kindergeburtstage oder so. Und das Ding heißt Connor's Room. Die haben das Connor's Room genannt, weil der halt einfach so viel Zeit da verbringt. Also
du weißt ja, wo das herkommt, ne? Du kennst doch die Geschichte, dass er zu Hause in Vancouver, sofort von Vancouver ja auch gewachsen, hat er ja immer mit Pucks durch die Gegend geschossen in der Nachbarschaft und hat wohl diverse Zäune und Fenster zertrümmert oder Garagentore zerbeult und sowas. Und dann gab's in der Nachbarschaft einen Schreiner, der gesagt hat, so, kleiner Connor, mir reicht's jetzt, ich baue dir jetzt eine Schießanlage. Und da hat er dem eine Schießanlage in den Garten gebaut, da gibt's auch Bilder von. Alles aus Holz und Riesendingen, wo dann dieser kleine oder, ja gut, der ist ja hier noch recht klein, Connor Bedard da den ganzen Tag geschossen hat. Und dann gibt es ja auch noch die Geschichte, dass mal sein Handgelenk gebrochen war oder irgendwie sowas war doch. Und da hat er nur mit einer Hand geschossen. Und deshalb hat er quasi das andere Handgelenk noch mehr trainiert. Also der Typ ist krank, was das angeht.
Und einer der vielen jungen Stürmer bei Kanada. Du hast einen Michael Bunting mit dabei mit 28 und einen Brandon Tanev mit 32 und dann noch Jared McCann mit 27, aber sonst sind die Mangiapane, okay, 28, aber sonst hast du viele so Anfang 20-Jährige, natürlich alles NHLer oder...
Ich hab's
oder,
geschrieben, ne? 14 Spieler unter 25.
Ja. Alles NHLer oder eben dann mit Macklin Celebrini in angehenden NHLer, also den nächsten First-Round-Pick sehr oder First-Overall-Pick sehr, sehr wahrscheinlich. Und insofern, ich natürlich spielt diese Mannschaft um die Medaillen. Ob sie Weltmeister wird, weiß ich nicht, aber überragendes Team. Also was ich weiß gar nicht, wo man irgendwie eine Schwäche sehen könnte, außer, und das ist halt immer das Thema, genau, das ist immer so das Thema bei Kanada vielleicht im Tor, ja, dass die anderen einen besseren Torwart haben.
Ja. Ja, ich meine, Binnington ist jetzt auch, hat schon mal einen ganz netten Pokal gewonnen. Aber ist er noch so gut wie damals? Also klar, wir wissen natürlich auch, dass Kanada selbst in absoluter Top-Besetzung Probleme im Tor haben wird, aber dieses Mal auch. Also da sehe ich echt Schwächen. Die müssten schon sehr viele Tore schießen, um die Gegentore irgendwie kompensieren zu können.
Statistisch gesehen war die Saison von Jordan Binnington jetzt in St. Louis wieder besser als die letzten Jahre, aber logisch nicht zu vergleichen mit der Saison, als er den Stanley Cup gewonnen hat. Player to watch bei Kanada.
Ja, ich meine, wir haben schon über ihn geredet, es kann ja nur Bedard sein. Also ich meine, wer als 18-Jähriger 61 Punkte macht, obwohl er 6 Wochen verletzt war, und das in der totalen Trümmertruppe, also der kann doch nur der Mann sein, auf den man gucken muss, oder?
Ja, ich schaue aber, weil ich mir gedacht habe, du nimmst Bedard, also natürlich richtige Wahl oder gute Wahl. Und
bin wieder offen wie ein Buch für dich.
Ja. Er hat ja auch bei Turnieren für Kanada ja auch schon mal ganz gute Leistungen gezeigt, auch wenn er noch nicht für die A-Nationalmannschaft, aber seine U20-Weltmeisterschaft war natürlich legendär. Aber ich schaue auf Macklin Celebrini, der, und das muss man immer wieder sagen, als 17-Jähriger am College. Und da sind ja auch Anfang 20-Jährige noch mit dabei. Ja, der ist noch kein Profi, aber der spielt da eben gegen Leute, die 4, 5 Jahre älter sind als er. Drittbester Scorer war, mit 32 Toren und 32 Assists in 38 Spielen, also auch noch weniger Spiele gemacht hat als Smith und Gauthier, die vor ihm gelandet sind in der Scorerliste. Und der eben auch bei der U20-Weltmeisterschaft 2024 wirklich sehr, sehr auffällig war für Team Kanada. Und da bin ich sehr gespannt, wie der dann auch auf europäischem Eis dann aufzocken wird und überzeugen wird. Also ist mein Player to watch dann in dem Fall Macklin Celebrini. Wir machen weiter mit Finnland.
Finnland, direkt wieder ein ganz großer.
Ja, ich will immer vom Groß nach hier gleich erstmal hier die großen Brocken raus.
Okay, also 1928 in der IHF, also auch nicht von Beginn an, aber auch da, ne, ja, guckt euch die Geschichte an. Also, Weltrangliste Platz 2, Also wir haben 1 und 2 in dieser Gruppe. Aktive Spieler fast 60.000, Hallen fast 300, dazu nochmal 100 Outdoor-Plätze. Und Finnland hat ja auch nicht so viele Einwohner, ne? Also sagen wir mal Berlin und Hamburg und München zusammen oder sowas, ne? Und dann fast 300 Hallen, nochmal 100 Outdoor-Plätze, sind ganz nett. Aber man muss sagen, 23, mir lief es überhaupt nicht gut, trotz Heim-WM, Viertelfinale 1 gegen Kanada. Und nachdem es jetzt jahrelang nach oben ging, mit diversen Titeln bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, in der Jugend und sowas, gibt's gerade so eine kleine Delle vielleicht. 2023 war wirklich eine Enttäuschung und ich war ja da in Tampere und das hat man natürlich von Beginn an gemerkt. Die Fans waren überhaupt nicht so wie in den Jahren davor, die waren von Beginn an skeptisch und sie sollten recht behalten.
Ganz anders als Schweden, der Kader. Ja, wieder mal bei Finnland. Ja. Das ist ja oft so, dass sie bei den Turnieren nicht unbedingt auf ihre NHLer zählen. Da muss man dazu sagen, es sind natürlich auch noch ein paar in den Playoffs unterwegs. Ein Aho zum Beispiel, ein Rantanen, auch Justus Saros, jetzt erst ausgeschieden.
Ja, vergiss mal nicht Barkov.
Genau, Hintz, Barkov, genau.
Ja. Da sind schon ein paar richtig heiße Leute noch unterwegs. Ne?
Genau, ja, aber also die wäre natürlich in der Best-on-Best-Mannschaft, wären die natürlich mit dabei. Es sind jetzt mit Granlund, Mäte und Puljujärvi eben nur diese drei NHLer. Viele aus der heimischen Liga, aber das ist ja immer so das Thema bei Finnland bei Turnieren. Wichtig ist dann, was die für eine Mannschaft formen und wie die als Team funktionieren. Und ich glaube, das haben wir hier im Podcast schon 50 Mal erzählt und insgesamt haben sie wahrscheinlich schon 1000 Mal erzählt. Aber es ist halt einfach so, dass die über ihr System kommen, dann auch, wenn die mal führen, du eigentlich kaum mehr ein Tor schießt gegen die und dann ja doch bei jedem Turnier einfach ja eine Rolle spielen.
Ja, ich finde auch, also die natürlich vor allen Dingen auch ein Trainer, ne? Jukka Jalonen, wirklich ein absoluter Top-Trainer. Aber es gibt ja jetzt mehrere Stimmen, die sagen, dass es vielleicht sein letztes Turnier sein könnte, dass er vom Abschied steht, weil er vielleicht wieder in Vereinsbereich wechseln will. Ich weiß nicht, was das mit so einer Mannschaft macht. Das kann natürlich immer in beide Richtungen gehen. Also jetzt kann man denken, ach komm, egal, ein Jahr ziehen wir jetzt noch durch und vielleicht kriegt das eine Last-Dance-Atmosphäre. Aber vielleicht sagen manche auch, komm, wenn es mal nicht so läuft, scheiß drauf, der Typ ist nächstes Jahr weg, dann starten wir wieder neu nächstes Jahr. Also man weiß es nicht.
Player to watch bei Finnland.
Ich sage, Konsta Helenius könnte nämlich der nächste Top-10-Pick sein, hat mit 17 Jahren, wie gesagt, der Mann ist 17, 14 Tore, 22 Vorlagen in der finnischen Liga gemacht und hat dieses Jahr U18 und U20 WM gespielt, könnte also drei Weltmeisterschaften in einem Jahr spielen, war der Top-Center in der Jugend, sehr guter Skater, natürlich klassisch Spielverständnis und wenn man so Scouting-Berichte liest, der bringt halt alles mit und könnte der nächste große finnische Star werden.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie er sich dann auch entwickelt hat seit der U20-Weltmeisterschaft, denn da war er nicht so auffällig, wobei er ist ja auch noch U18-Spieler, also ist halt einfach noch auch für eine U20-Mannschaft dann jung gewesen, aber eben ja einer, der auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich hat. Mal schauen, was da in den letzten Monaten passiert ist und was vielleicht auch mit ihm passiert, wenn er erfahrenere Spieler um sich rum hat, ne? Also die ihn vielleicht auch ein bisschen mehr einsetzen können, beziehungsweise davon profitieren oder das besser nutzen, wenn er
hat
eben
er in der Liga ja gezeigt.
Genau, gute Aktion hat, ja. Ich nehme einen, der dieses Potenzial auch hatte, aber bis jetzt noch nicht ausgeschöpft hat, nämlich Jesse Puljujärvi. 2016, und da sind wir nämlich auch bei U18 und U20, sowohl mit der U18 als auch mit der U20 WM-Gold geholt. Das war damals bei der U20 eine Mannschaft mit Rantanen, Leine, Aho, eben Puljujärvi, der Topscorer war, waren Hintz auch mit dabei bei dieser Mannschaft. Also einfach die Generation eigentlich, die Generation schlechthin bei den Finnen. Die anderen sind alle was geworden in der NHL, Puljujärvi noch nicht. Der MVP der U20-Weltmeisterschaft damals ist an Nummer 4 gedraftet worden von den Edmonton Oilers unter anderem vor Spielern, ich habe jetzt mal aus der ersten Runde ein paar rausgesucht, Matthew Tkachuk war hinter ihm, Michael Sergachev war hinter ihm, Charlie McAvoy war hinter ihm, Tage Thompson war hinter ihm, alle in der ersten Runde. Da hatten die Scouts gemeint, Puljujärvi hat das größere Potenzial, die anderen haben es besser ausgeschöpft, hat dann in Edmonton natürlich gespielt, wieder zurückgegangen nach Finnland zu Kärpät-Oulu, nochmal einen neuen Anlauf gemacht und jetzt spielt er aktuell bei den Pittsburgh Penguins, beziehungsweise auch natürlich in der AHL. 4 Punkte in 22 Spielen in dieser Saison und ich nenne ihn deswegen Player to Watch, weil ich sehen will, ob er vielleicht mit dieser Weltmeisterschaft seine Karriere nochmal so ein bisschen anschieben kann und eben dann ja, doch nochmal irgendwie so einen zweiten, dritten Frühling erlebt, weil das Potenzial, das Talent ist auf jeden Fall da.
Ja, absolut. Und ich würde es ihm auch gönnen. Das ist hier ähnlich gelaufen mit Leine und ähnlich auch mit Kakko. Also auch zwei Leute, die sehr hoch gedraftet wurden, die aber nach dieser einen Generation eigentlich kamen und vielleicht auch so ein bisschen davon profitiert haben, dass die Finnen dann gerade so das heißeste Ding waren im Welteishockey, in die Jugendspieler. Ich würde ihm auch gönnen, dass er wieder ein bisschen nach oben kommt, weil aktuell ist es natürlich überhaupt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat.
Ich habe nur nachgeschaut, also Ruppe Hinz damals auch in dieser Mannschaft, unglaublich, Puljo, Järvi, Aho, Leine, die besten Scorer, dann Juuli, wie auch gedraftet worden, ja, Mikko Rantanen hat natürlich damit gespielt, Kasperi Kapanen, brutal, alles U20-Nationalmannschaft in einem Jahrgang, Wahnsinn. Gut, dann gehen wir weiter in dieser Gruppe und sind endlich bei den Gastgebern angelangt, bei Tschechien.
Ja, auch natürlich eine ganz, ganz traditionelle Eishockey-Nation. Seit 1908 dabei, seit Beginn an. Weltranglistenplatz aktuell nur 8. Das kann Ihnen natürlich nicht gefallen, den Tschechen, denn sie gelten natürlich als eine der großen 6. Allerdings haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen in den vergangenen Jahren. Man muss mittlerweile fast schon Jahrzehnten sagen, schon das schlechteste der großen 6, das schlechteste Team. Aktive Spieler, 27.078, klingt jetzt aber nicht viel, aber Tschechien hat ja auch nicht so viele Einwohner. Hallen gibt es 191, 20 davon Outdoor. Und wie lief es 2023? Ja, wie es halt oft lief in den letzten Jahren bei den Tschechen, ganz gute Vorrunde, ordentlich durchgekommen, aber dann war im Viertelfinale Ende 0-3 gegen die USA.
Ja, und zu wenig Tore geschossen, ne? Also letztes Jahr. Unter den Viertelfinalisten hatte dann nur Lettland weniger Tore, keins eben im Viertelfinale. Das Jahr zuvor, 2022, Tschechien ja mit der Bronzemedaille. Das war die erste Medaille bei Weltmeisterschaften seit 2012. Also auch da konnte man wieder so das Gefühl bekommen, die Tschechen kommen wieder und ja, sind wieder eine Mannschaft, mit der man bei solchen Turnieren auch rechnen muss. Ich sehe es ähnlich wie du, also gerade so auch die Slowaken ganz genauso, irgendwie so ein bisschen abgehängt hinter jetzt aktuell natürlich Kanada, USA und dann Schweden, Finnland und dann irgendwie nicht mehr ganz so spektakulär, was die Tschechen machen. Schauen wir uns die Mannschaft an.
Grundsätzlich Russland nicht, also ne?
Ja, nein, genau, deswegen habe ich jetzt so kurz, aber, ja genau, ne? Deswegen habe ich da war so, also das war, deswegen habe ich aktuell gesagt, Russland natürlich da auch mit dabei, ja. Torwartposition, 3 NHLer da mit dabei.
Ja. Aber alles keine Top-Leute, ne? Vielleicht am ehesten noch Peter Mrazek, aber ja, so richtig stark war auch keiner dieses Jahr, alle deutlich über 3 Gegentore. Ich weiß nicht. Also ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das der neue Trainer sich macht, ne? Radim Rulik. Ne? Wir haben eben, oder nicht eben, sondern in 10 Minuten haben wir ja erwähnt, dass da mal einer war, der mittlerweile bei den Kölner Haien unterschrieben hat. Jetzt halt Herr Rulik, bin ich mal gespannt, hat mit der U20 Silber gewonnen, also da kommt jetzt wieder ein bisschen was nach, war lange in Pardubice, hat 2005 schon mal bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer mitgemacht und den Titel geholt. Und ganz interessant, einer seiner Co-Trainer ist Pavel Groß.
Ja, im sehr, sehr großen Trainerstab, den ja die Tschechen mit dabei haben. Also da haben sie ja, auch viel Erfahrung mit dabei. Weil du Karriere dann schon angesprochen hast, glaubst du, dass die Tschechen jetzt auch wieder, soll ich sagen, tschechischer Eishockey spielen unter einem tschechischen Trainer? Also, dass das auch mit der, ja, an der Philosophie was ändert?
Also, das ist ja wohl das Ziel gewesen, ne? Also bei Jalon ging es ja auch darum, dass er, zumindest ist in Eishockey News das so zu lesen oder war schon zu lesen, dass die Verbandsmenschen nicht zufrieden waren mit der Art und Weise des Eishockeys. Es galt ein bisschen kühl, ein bisschen langweilig vielleicht. Und ja, das heißt, Rulik wird wohl einen klaren Auftrag haben, spiel mehr nach vorne. Und das musst du natürlich auch tun, weil du eine Heim-WM hast. Das darf man ja auch mal bitte nicht vergessen. Also das Publikum zahlt horrende Preise, der Druck wird groß sein. Deswegen musst du auch ein entsprechendes Eishockey geliefert werden. Also klar, brauchst nicht mit fliegenden Fahnen nach vorne rennen, aber du darfst jetzt auch nicht hinten reinstellen und dich irgendwie auf Platz 4 mauern.
Roman Červenka wieder mit dabei. Also hast du auch natürlich bei den Tschechen wieder Namen, die du jedes Mal bei den Turnieren hast. Červenka ist mittlerweile 38 Jahre alt, spielt weiterhin in der Schweiz, ist aber natürlich einer, der bei Weltmeisterschaften eigentlich, ja, würde ich sagen, immer auffällig ist und immer scored und immer so seine Punkte sammelt. Ja, mal schauen, ob er dann langsam mal den Zenit überschritten hat. In dieser Saison hat er immer noch 40 Punkte gemacht in Rapperswil in 47 Spielen. Ja, und letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auch über einen Punkt pro Spiel als Kapitän der tschechischen Mannschaft. Aber ich glaube, wir müssen vor allem auf die Offensive schauen und ob die Tschechen es schaffen, ja, mehr Tore zu schießen als letztes Jahr, vor allem natürlich dann in den entscheidenden K.O.-Spielen.
Ja, und deshalb ist mein Player to watch auch Dominik Kubalik, war immerhin vor 4 Jahren noch ein 30-Tore-Mann in Chicago, aber hat seitdem schon ziemlich nachgelassen. Dieses Jahr hat er nur noch 15 Punkte für die Senators gemacht, also klar, lief jetzt auch nicht unbedingt doll in Ottawa, aber 15 Punkte sind für einen Mann, der vor ein paar Jahren noch das Doppelte nur an Toren gemacht hat, schon echt wenig. Und ich dachte ja damals, als die Blackhawks ihn geholt haben, ja, der war ja vorhin in Ambry ganz gut, und dachte ich, ja, das ist wieder so der Nächste, den sie so aus Europa rüberholen und der dann so einsteigt, vielleicht jetzt nicht auf Panarin-Niveau, aber wer weiß schon, 30 Tore, da können ja auch mal schnell 40 draus werden, wenn man sich ein bisschen besser akklimatisiert in der Liga. Aber wie gesagt, dieses Jahr waren es jetzt nur 11 und insgesamt nur 15 Punkte. Also ich bin gespannt, ob der nochmal aufdrehen kann bei so einer Weltmeisterschaft, ob ihn vielleicht auch das Heimpublikum dann beflügelt, weil, wie wir schon mehrfach gesagt haben, die Tschechen brauchen Tore.
Ja, habe ich mir fast gedacht, dass du hier auf Kubalik gehst wegen der Offensive. Deswegen habe ich einen anderen, und zwar ist das ein Verteidiger, junger Mann, David Špaček. Name ist bekannt, Nachname Špaček, natürlich ist der Sohn von Jaroslav Špaček, der bei dieser ja, großen Zeit der Tschechen mit dabei war. Also Jaroslav Špaček war bei Olympia Gold 1998 dabei, dann danach wurden die Tschechen ja auch Weltmeister mehrfach, 99, 2001, 2005, Špaček da immer mit dabei, noch eine Olympia Bronzemedaille geholt. Und jetzt also der Sohn mittlerweile schon in Nordamerika unterwegs. Ich habe ihn gesehen bei der U20 Weltmeisterschaft 2023, Offensivverteidiger, also damals hat er 8 Punkte in 7 Spielen gemacht, hat auch in der Quebec Major Junior Hockey League sehr, sehr gut gescored, fast einen Punkt pro Spiel als Verteidiger, und mittlerweile ist er in Nordamerika gedraftet von den Minnesota Wild an Position 153 2022 und jetzt spielt er bei den Iowa Wild, ja, und mal schauen, was der in jungen Jahren, also mit Anfang 20 dann auch schon zeigen kann, an Offensivpotenzial aus der Verteidigung raus.
Ja, und wie gesagt, so ein Sturm fehlt natürlich auch, so ein Pasternak, so ein Saka, so ein Netschas und sowas, ne? Und dann auch noch Verteidiger Ronek, Hertel, das sind natürlich auch alle Spieler, die den Tschechen nicht zur Verfügung stehen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, jetzt bei einer Heim-WM kommt vielleicht der eine oder andere mehr. Gut, die meisten, die ich jetzt aufgezählt habe, sind halt auch noch in den Playoffs gefragt, geht ja nicht anders. Aber irgendwie habe ich gedacht, boah, ob die Tschechen da mal richtig einen reintun jetzt bei einer Heim-WM? Ich bin gespannt, ob die die hohen Erwartungen erfüllen können. Ich sag mal, stand jetzt eher nicht.
Weiter geht's mit der Schweiz in dieser Gruppe.
Die Schweiz. Seit wann die dabei? Na klar, wenn es um Sportverbände geht, die Schweiz.
Nie, ganz neutral, vorne. Neutral.
Ja, ja, ganz neutral. 1908 schon dabei. Weltrang ist aktuell Platz 7. Sie sehen sich ja selbst eher so auf 1 bis 2. Ja, ich finde 7 ist ziemlich genau da, wo sie hingehören. So knapp hinter den Top 6 und sogar noch vielleicht einen Schritt vor Deutschland. Wobei natürlich die vergangenen Jahre die direkten Duelle an Deutschland gingen, aber dazu gleich aktive Spieler relativ viel für so ein nicht so großes Land. 32.229. Und in der Schweiz gibt es immerhin 115 Eishallen, und weil da ja kalt ist, wissen die Herr Fetzer, sie wohnen ja nicht so weit weg, also zumindest aus meiner Sicht, 94 Outdoor-Plätze gibt es noch. Und wie liest 23, ich kann mich ganz gut erinnern, es war ein Viertelfinale gegen Deutschland, es war 1-3 und danach war das Geschrei mal wieder groß.
Ja, ja, bis zum letzten Gruppenspiel alles gewonnen, danach Verlängerung gegen Lettland verloren, dann 1-3 gegen Deutschland. Keinen Spieler letztes Jahr in den Top 35 der Scorerliste gehabt. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft, die Schweizer. Und wenn wir uns dieses Jahr anschauen, 5-mal NHL, und zwar auch gar nicht so schlecht, wenn wir gleich noch drauf kommen, wer da mit dabei ist. Akira Schmidt spielt in der AHL im Tor und dann komplett sonst alle in der Schweiz, in der heimischen Liga, die ja bekanntermaßen sehr, sehr stark ist. Und ja, dieses Mal stechen natürlich ein paar Spieler raus. Die haben alles gut, alle gutes Niveau, entweder in der NHL oder in der National League. Das ist halt wieder ein Kandidat für eine gute Gruppenphase, und dann können die in den K.O.-Spielen komplett heiß laufen. Sehr erfahrene Mannschaft, fast 30 Jahre alt im Schnitt. Akira Schmidt ist mit 23 der Jüngste, also ganz junge Spieler sind da gar nicht mit dabei. Ja, aber auch ein paar Hochkaräter jetzt aus der NHL. Roman Josi, Nico Hischia, Jonas Siegenthaler, Nino Niederreiter, Philipp Kuraschew, Kevin Fiala wird in diesen Tagen Vater, könnte eventuell noch nachgemeldet werden, wird da spekuliert. Also der könnte auch noch kommen. Das ist schon wieder eine Bombentruppe, oder?
Ja, die Schweizer kriegen es halt jedes Jahr hin, ihre Top-Leute zu motivieren. Ne? Also bei anderen Ländern ist das ganz anders, und in der Schweiz ist es wirklich so, klar, natürlich auch angestachelt durch diese beiden Finalteilnahmen, die sie hatten. Wann war das? 2013, 2018, glaube ich, waren es. Da ist natürlich so dieser Wunsch, es endlich mal zu schaffen, da. Und ich glaube, wenn die Schweiz es einmal geschafft hat und die Titel geholt hat, dann wird das auch wieder anders sein. Aber solange es halt nicht der Fall ist, werden die alle immer wieder kommen. Ne? Und die Erwartungen dürften wieder absolut riesig sein, trotz der vielen Viertelfinalen, Niederlagen zuletzt. Aber die Hauptrunden sind halt immer so gut, und da steigt dann immer alles, die Erwartungen und alles. Und ich glaube, das wird dieses Jahr wieder so sein. Gespannt bin ich sehr wieder von Patrick Fischer. Also der Trainer ist ja seit Jahren unter Druck. Ich mag den ja total gerne. Ich höre dem super gern zu, wenn er spricht. Interessanter Typ, lässt auch cooles Eishockey spielen eigentlich, aber ist sehr, sehr unter Druck. Kurioserweise wurde ja sein Vertrag jetzt letztens nochmal verlängert, aber mit einer Einschränkung, dass man sich theoretisch doch noch nach diesem Turnier wieder von ihm trennen könnte. Und wenn das passiert, das würde es ja bedeuten, dass die Schweizer wieder irgendeine krachende, bittere Niederlage eingefahren haben. Und nicht, dass ich ihnen das gönnen würde, aber der Meltdown so von Medien und Fans, der ist auch immer ganz witzig, ehrlich gesagt.
Weil, wer ist dein Player to watch? Ist es der offensichtliche oder nicht?
Es ist der offensichtliche Roman Josi. Und das liegt einfach daran, dass wir viel zu wenig über den reden. Ich habe letztens schon mal in einem Podcast gesagt, dass wir zu wenig über den reden. Und dann haben wir auch wieder nicht über ihn geredet, was irgendwie bescheuert ist in unseren Köpfen. Aber egal. Seit Jahren einer der besten Verteidiger der Welt. Ein absoluter Traum, ihm zuzugucken. Kann offensiv, kann defensiv. Ist eine Führungspersönlichkeit. Ist auch so ein ganz okayer Typ, finde ich, wenn du dir so ein Interview siehst. Nur er spielt halt in Nashville. Ist deswegen nicht so im Fokus. Würde der in Toronto oder in Montreal oder in New York spielen, wäre er ein absoluter Weltstar des Eishockeys. Aber so ist er das nicht so ganz. Zumindest aus meiner Sicht, obwohl er viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Auch außerhalb der Schweiz und außerhalb von Nashville.
Erste Weltmeisterschaft für ihn seit 2019. Hat 23 Tore geschossen in dieser NHL-Saison. Topwert unter den Verteidigern. Zum zweiten Mal in seiner Karriere eben mit diesen 23 Treffern. Norris Trophy Gewinner von 2020. Dieses Jahr wieder Finalist Roman Josi. Ja, natürlich auch ein Kandidat für den besten Verteidiger des Turniers. Wobei, wenn wir da schauen, wer da alles da ist, allein bei den Schweden, wenn du da Hedman, Karlsson und Dahlin hast, dann hast du noch Josi. Also du hast wirklich richtig gute NHL-Verteidiger in diesem Jahr dabei bei der Weltmeisterschaft.
Ja.
Ich habe noch, um das zu ergänzen, bei den Players to Watch, einfach vielleicht so fürs gute Gefühl, ne?
Andres,
fürs Feeling. Vom Feeling her habe ich da ein gutes Gefühl dabei. Andres Ambühl, 19. Weltmeisterschaft. Mittlerweile 40, immer noch Kapitän in Davos, 40 Jahre alt, 131 WM-Spiele hat er vor 2 Jahren mit seinem 120. Rekord von Udo Kiesling gebrochen. Jetzt ist er bei 131 und packt
da
nochmal.
Das war ja auch noch Schweiz gegen Kanada. Das war ja nicht nur das große Ambühl-Spiel. Das war ja gleichzeitig auch noch das Spiel, wo alle sagten, oh, können die Schweizer vielleicht sogar die Kanadier schlagen? Und das haben sie getan. Und danach war eine Euphorie. Die ganze Halle, das war ja, ne, diese große Halle in Helsinki war ja gesperrt. Man hat ja in der Kleinen gespielt von dem schwedischen Club, also schwedisch geprägten Club, ne, von IFK. Und die ganze Halle war quasi voll mit roten Trikots und Kuhglocken und großen Schweizer Fahnen. Das war wie ein komplettes Heimspiel. Und dann schießt er, glaube ich, sogar noch ein Tor, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also Spieler des Spiels geworden. Das war wirklich ein richtig geiler Nachmittag in Helsinki.
Dann machen wir weiter in dieser Gruppe A und sind mittlerweile bei Dänemark.
Dänemark, ja, auch schon lang dabei, aber vielleicht nicht so lang, wie man denken könnte. Seit 1946 im internationalen Eishockeyverband dabei. Weltrang ist er aktuell Platz 11, finde ich, das trifft es ganz gut. Aktive Spieler sind auch nicht so viele, aber auch Dänemark hat nicht viele Einwohner. 5.944 Spieler. Es gibt auch nur 27 Hallen in Dänemark. Und das wird einen im ersten Moment so ein bisschen überraschen, weil man denkt, ja, wie, das ist aus Skandinavien oder zumindest Nordeuropa, das muss doch irgendwie, das kann doch nicht sein bei den Dänen. Aber Dänemark ist halt auch nicht so eine Wintersportnation, wie es jetzt Finnland, Schweden, Norwegen sind, weil Dänemark ist halt nur direkt über Deutschland und ist auch nicht so riesig weit im Norden. Da ist natürlich eher Fußball und Handball das Ding. Aber auch Eishockey hat sich ganz gut entwickelt, finde ich, in den letzten Jahren. Gerade bei der Heim-WM 2018, das gab nochmal echt einen Push. Und ja, vielleicht entschied da ja noch mehr. Wie lief die Vorrunde 23? Okay, Fünfter geworden. War ein bisschen bitter, weil du ja gut gestartet warst. Du hattest ja quasi den gegensätzlichen Spielplan von Deutschland. Hast dann am Anfang alles gewonnen, am Ende dann eben nichts mehr gewonnen. Deswegen haben sie sich am Ende bestimmt nicht gefreut, nicht dabei zu sein. Andererseits ist es für die Dänen jetzt auch keine riesen Ausnahme, mal das Viertelfinale zu verpassen.
Ja, und wenn du jetzt schaust, in diesem Jahr ist in der Gruppe Kanada, ist Finnland, ist Tschechien, ist Schweiz. Ich habe es ja bewusst so gemacht, erstmal die größeren Namen da. Das sind halt dann wahrscheinlich auch die, auf dem Papier sind das die Viertelfinalisten. Also einen dieser Mannschaften musst du verdrängen, um ins Viertelfinale zu kommen, aus Sicht von Dänemark. Also wäre es jetzt auch keine große Überraschung, wenn sie es dieses Jahr wieder verpassen würden. Aber wenn die sich immer so auf 5-6 mit Möglichkeit aufs Viertelfinale halten, das ist ja auch in den letzten Jahren so gewesen, gab dann auch mal, ja, in der Gruppe mit Deutschland mal einfach enge Spiele. Also, ja, die Chance ist da, würde ich sagen. Aber es ist für mich eher, ja, Platz 5-6 sowas in der Gruppe.
Ja, ich meine, die Dänen sind immer hart, immer erfahren, immer unangenehm. Aber trotzdem reicht es irgendwie nie fürs Viertelfinale. Das ist eine klassische Mannschaft, die die schlechteren Teams schlägt und gegen die besseren halt verliert. Die spielen eigentlich immer so ziemlich, wie man es so auf Papier erwarten würde. Haben natürlich einen großen DL-Block und Leute wie Brugesser und Jensen, die auch dieses Jahr nochmal einen Schritt gemacht haben. Weise, Storm, Scheel, Andersen, Lauritsen. Dazu spielen echt viele in Schweden und das ist ja nicht die schlechteste Liga. Die haben nur 5 aus der eigenen Liga dabei. Auch ihr Trainer ist ja ein Schwede. Also ich glaube schon, da wird wieder sehr, sehr viel Erfahrung drin sein, sehr, sehr viel System. Und ja, ich glaube trotzdem nicht, dass es für das Viertelfinale reicht.
Irgendwie kommt einem die Mannschaft bekannt vor, ne? Wenn man so viele aus der DL kennt. Also ich meine, es ist Bremerhaven. Nein, es ist Dänemark. Aber also, ich meine, die kommen ja natürlich schon mit Schwung, Brugesser, Jensen, Weise, ja, und Scheel. Also die haben eine richtig gute Saison gespielt und klar sind sie nicht Meister geworden, aber bin gespannt, was das jetzt mit denen macht, dass sie auch ja so erfolgreich waren in der DL.
So, fang du mal ein Player to Watch an und sagst, ich hab den gleichen.
Pass auf. Oskar Fisker-Mølgaard.
Ja, natürlich.
Natürlich. Hast du auch, oder was?
Ja, natürlich. Wie denn sonst?
Zweitrunden-Draftpick der Seattle Kraken. Nur 5 Dänen sind höher gedraftet worden als er. Übrigens der am höchsten gedraftete Däne, ein gewisser Mikkel Boettger, den haben wir auch schon gesehen bei Weltmeisterschaften. Spielt bei HV 71 in Schweden, 21 Punkte als 19-Jähriger da in dieser guten schwedischen Liga. Also ich bin mal weggegangen von den bekannteren Namen und entscheide mich für Fisker-Mølgaard.
Und du hast einfach genau alles das gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Deswegen brauche ich es nicht mehr ergänzen. Das ist auch der Mann, der vielleicht so ein bisschen wie die Zukunft des dänischen Eishockeys ist. Mal sehen, was er jetzt reißt.
Österreich.
Österreich, auch eine Mannschaft, die, also auch ein Land, das schon sehr lange Eishockey spielt, logisch als Wintersportnation, 1912 eingetreten, Weltrangliste 16, würde also bedeuten, rein vom Papier her würde man absteigen. Deswegen wird auch der Klassenerhalt wahrscheinlich das einzige Ziel sein. Aktive Spieler finde ich ein bisschen wenig. Ja, auch Österreich hat jetzt nicht 100 Millionen Einwohner, aber 7.557 Leute, die in Österreich Eishockey spielen, finde ich für eine Wintersportnation relativ wenig, ehrlich gesagt. Hallen 61, 62 Outdoorplätze, also knapp 120 Möglichkeiten Eishockey zu spielen, finde ich eigentlich ganz okay für die Größe des Landes. Da finde ich halt, wie gesagt, noch nicht mal 8.000 Leute ein bisschen wenig. Wie lief's 23? Boah, eng war das. Vorrunde Platz 7, also knapp den Klassenerhalt geschafft und ja, wir dürfen uns auch gerne daran erinnern, dass es gegen Ungarn zum Beispiel erst im Penaltyschießen geklappt hat. Hätte man das verloren, hätte man auch absteigen können.
Was sagen wir zu diesem Kader? Ich meine, wir haben die Österreicher auch schon gesehen in den Testspielen gegen Deutschland. Ja, spielen viele in der heimischen Liga natürlich und sonst in der Schweiz und natürlich Marco Rossi noch mit dazu als NHLer, der da so ein bisschen raussticht, aber ansonsten ja, würde ich jetzt sagen, allein schon von dem Niveau der Liga, das einfach zum Beispiel deutlich unter der DEL liegt, werden es die Österreicher auch diesem Jahr schwer haben, vor allem, weil sie wenig so, also hast du natürlich einen Thomas Raffel, der da raussticht, der mittlerweile auch 37, und du hast halt, ja, Marco Rossi. Und das ist der eine Erfahrene, der andere Junge, logisch so ein Ganal, ein Zwerger, die kennen wir auch aus den letzten Jahren schon, aber also mir fällt schwer, da die Österreicher ja besser als Platz 5, 6 so zu sehen in der Gruppe.
Ja, das wird ja auch das Ziel sein, ne? Also ich meine, wir haben ja das Interview mit Trainer Roger Bader gehört nach dem Spiel gegen Deutschland, was er bei Magenta gegeben hat, und hat er ganz klar gesagt, unser Ziel ist im Weltklassenerhalt. Wobei sie, ich finde, gegen Deutschland gar nicht so schlecht gespielt haben. Haben wir auch 1 der Spiele gewonnen. Und was man nicht vergessen darf, es gibt ja noch 6 Spieler in der Schweiz, ne? Unter anderem so ein Benjamin Baumgartner, der jetzt immerhin 31 Punkte für den SC Bern gemacht hat. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Aber ich bin da bei dir. Also es wird nur irgendwie darum gehen, nicht abzusteigen. Du hast halt Glück, dass du Großbritannien auch in der Gruppe hast. Und das Ziel wird einfach sein, dieses Spiel zu gewinnen, und alles andere drüber ist Bonus.
Player to watch bei Österreich.
Ja, bin ich auch wieder jetzt langweilig, aber ist natürlich Marco Rossi, ne? Also man konnte sich ja gar nicht sicher sein, ob er nach seiner Corona-Erkrankung überhaupt noch auf die Beine kommt, weil der hat es ja richtig erwischt. Der ist ja dann zurückgereist aus Nordamerika und hat sich hier komplett erstmal erholen müssen, war gar nicht in der Lage, irgendwie normales Leben zu führen, geschweige denn Profisport auszuüben. Und jetzt ist er halt endlich zurück, hat dieses Long-Covid irgendwie überstanden, hat sich endgültig durchgesetzt in der NHL, alle 82 Spiele gemacht, 21 Tore, 19 Vorlagen, finde ich auch gar nicht so verkehrt, 40 Punkte, können sich sehen lassen. Und er ist jetzt ganz klar der Starspieler dieser Mannschaft und wird dafür sorgen müssen, dass Österreich auch nächstes Jahr noch AWM spielt.
Letztes Jahr auch schon bei der Weltmeisterschaft mit dabei, 6 Punkte in 7 Spielen, nur in Anführungsstrichen ein Tor. Vielleicht kann er sich da nochmal steigern. Ich hatte eigentlich auch Marco Rossi nehmen, aber noch einen anderen jungen Spieler, der mit dabei ist, 19-jähriger Vincenz Rohrer, der auch gedraftet worden ist von den Montreal Canadiens, vor 2 Jahren in der 3. Runde, in den letzten beiden Jahren in der OHL gespielt, also jetzt in dieser Saison war er in der Schweiz bei den ZSC Lions mit 19 Punkten in 49 Spielen und nochmal 4 Punkten in den Playoffs. Davor bei den Ottawa 67s eben in der OHL gespielt. Ganz interessant finde ich da, Rossi ist ja jetzt nicht der allergrößte, aber brutal kampfstark, ne? Also einfach wirklich also physisch extrem.
Schöner, kompakter Kollege.
Genau, ne? Mit 1,76. Rohrer ist jetzt nicht recht viel größer, 1,78. Vielleicht dann der nächste, der in Richtung Nordamerika nochmal gehen könnte und sich da durchsetzt. Ja, das sind so für mich in der Offensive die beiden, die wir uns da rausschauen. Und natürlich ein Thomas Raffel, der dann ja mit seiner Erfahrung, mit seiner Physis sicherlich auch eine Rolle spielt. Jetzt wieder Meister geworden in Österreich. 19 Punkte in 19 Spielen in den Playoffs. Ne? 11 Tore da auch geschossen. Mit Salzburg wieder den Titel geholt. Also der scored in der Liga noch richtig gut. Raffel war Top-Torschütze in den Playoffs, MVP der Playoffs, hat auch dann das entscheidende Tor im Finale geschossen und fährt jetzt mit 37 nochmal zur Weltmeisterschaft.
Das ist doch schön.
Weiter geht's mit Norwegen. Zwei Mannschaften haben wir noch in dieser Gruppe. Die erste davon ist Norwegen.
Norwegen in der IIHF seit 1935, Weltranglistenplatz 12, aktive Spieler 11.618, könnte auch ein bisschen mehr sein oder auch da wieder die Einschränkung, ja, nicht das größte Land, aber ziemliche Wintersportnation, Hallen gibt es immerhin 54, da ist ja auch Geld, ne, in Norwegen, 10 Outdoor-Plätze gibt's. Wie lief es denn 23? Ja, auch so ein bisschen erwartbar, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, Vorrunde, nur Platz 7, immerhin den Klassenerhalt geschafft, aber wo ich halt eben schon Geld angesprochen hatte, sind wir erstmal froh, dass die Norweger überhaupt spielen. Erinnern wir uns, vergangene Saison war der Verband auf einmal pleite. Das war ja auch der Grund, warum Norwegen dann seine WM-Bewerbung von 2027 zurückgezogen hat und unter der Hand auch ein Grund, warum Deutschland das Ding dann gewonnen hat. Dann gab es einen ziemlichen Sparkurs und also die ganzen Nationalmannschaften konnten ja teilweise gar nicht spielen, keine Lehrgänge mehr machen und sowas. Jetzt ist halt ein harter Sparkurs eingeleitet worden vom Vorstand und anscheinend ist man jetzt über den Berg. Ich habe letztens mir mal, weil ich ja wissen wollte, was mit Herrn Haukeland ist, habe ich mal auf der norwegischen, also auf der Seite vom Verband in Norwegen mal so ein bisschen rumgesucht und mit Google Übersetzer mir so Texte übersetzt. Also da hat der Verbandspräsident gesagt, ja, es sieht wieder ganz gut aus, das norwegische Eishockey hat eine Zukunft, wir haben wieder Geld, also ja, sind wir mal froh, dass es Norwegen noch gibt im internationalen Eishockey.
Wenn wir uns die Mannschaft anschauen, auch zwei Spieler, die wir aus der DL kennen, mit einem von dir schon angesprochenen Henrik Haukeland im Tor und Markus Vikingstad, der auch mit dabei ist. Natürlich Mats Zuccarello, über 900 NHL-Spiele, der große Name im Sturm bei den Norwegern, aber ja, so ähnlich, also Norwegen ist eigentlich die DEG dieser WM. Ja, wenn es klappen soll mit einer guten Platzierung.
Also stinkreich, aber trotzdem keine Kohle, meinst du? Ne?
Ja, genau. Ja. Eigentlich stinkreich, ja, aber bloß der Verein hat nichts davon.
Nee. Genau, also reiche Umgebung, aber kommt nichts an bei der Mannschaft und ein angepisster Henrik Haukeland. Ja, kann man so zusammenfassen.
Ja. Nee, genau, aber wenn es klappen soll mit einer guten Platzierung auch in der Gruppe, dann brauchst du einen Haukeland in Topform auf jeden Fall.
Oder einen Herrn Arntzen, der aus der schwedischen Liga kommt. Also die haben zwei gute Goalies. Ne? Ich weiß nicht, ob Haukeland ist schon wahrscheinlich die Nummer eins, aber also wenn er mal nicht spielt oder mal eine Pause braucht oder vielleicht auch nicht gut spielt, dann hast du da auf jeden Fall noch einen zweiten. Wer ist denn dein Player to watch? Komm, fang du an, dann kann ich wieder sagen, den habe ich auch.
Michael Brandzek-Nygaard.
Ja, natürlich. Was natürlich daran liegt, dass du ihn so schön kommentiert hast. Ne?
Ja, der hätte ja beinahe die deutsche U20 in die Zweitklassigkeit geschossen. Ne? Erinnert euch, in der Verlängerung hat er die Chance, trifft die Scheibe nicht richtig. Spiel geht wieder in die andere Richtung. Und dann macht Elias das Tor für Deutschland und die bleiben drin. Wird wahrscheinlich in der ersten Runde gedraftet. Michael Brandzek-Nygaard ist dann damit oder wäre dann damit der am höchsten gedraftete Norweger in der NHL. Ist vor zwei Jahren von Vålerenga Oslo, ist auch in Oslo geboren, zu Mora IK gewechselt nach Schweden. Ja, bei den letzten beiden U20-Weltmeisterschaften einmal Division 1A und dann eben Top-Division, jeweils ein Punkt pro Spiel. Das ist mein Player to watch, ein junger Norweger.
Ja, wäre meine auch. Das größte Talent, was das norwegische Eishockey wirklich seit Zuccarello rausgebracht hat. Ja, wie du schon gesagt hast, wird sehr hoch gedraftet werden und könnte über Jahre ein Top-Mann werden im internationalen Eishockey. Und dann mal sehen, wie er jetzt bei der AWM so drauf ist. Gerade bei einer Mannschaft, die wahrscheinlich bei sehr vielen Spielen hinten drin stehen wird, wo es natürlich gerade als junger Mann auch nicht so einfach ist. Aber vielleicht ist es ja so ein Unbekümmerter, der sich einfach mal den Puck schnappt und dann kontert und irgendwelche Tore macht und auf einmal ganz Kanada überrascht ist. Wer jetzt dieser Mann?
Großbritannien haben wir noch zum Abschluss.
Ja, auch, ne, wir hatten ja Anfang dieses Jahres mal, als ich in London war, habe ich ja ein bisschen mal was über Eishockey in London, generell in Großbritannien erzählt, ist auch eine ganz alte Eishockey-Nation, 1908 schon dabei gewesen, hat ja auch Olympia gewonnen, 36 und sowas, ne, also klar, natürlich eigentlich nur mit kanadischen Spielern, aber auch wenn man bei Eishockey nicht an Großbritannien denkt oder bei Großbritannien nicht an Eishockey denkt, ist da schon echte Tradition da. Weltranglistenplatz aktuell nur 20, wäre also ein ganz klarer Abstiegskandidat, hat aber immerhin 11.277 aktive Leute, die Eishockey spielen. Und es gibt auch 63 Eishallen in Großbritannien. Finde ich ja gar nicht so wenig. Allerdings gibt es keinen einzigen Outdoor-Platz. Gut, wenn es nur regnet und nicht kalt wird, ist natürlich auch schwer, draußen Eishockey zu spielen. Wie lief es 2023? Ganz gut, muss man sagen. Denn England war ja, oder nicht England darf man ja sagen, es sind ja auch Waliser und Nordiren und Schotten und sowas bei. Großbritannien war ja abgestiegen und ist dann vergangenes Jahr wieder hoch, hat die BWM gewonnen.
Kann ich überhaupt nicht greifen, die Mannschaft, und auch deswegen finde ich es irgendwie so geil. Ne? Also irgendwie so ein, also klar spielen viele in der heimischen Liga. Du hast einen mit Sam Ruap hast du einen DL2er da mit dabei. Du hast natürlich mit Liam Kirk einen dabei, der möglicherweise ist, glaube ich, noch nicht offiziell, aber dann nächstes Jahr sogar in der DL spielen wird, bei den Eisbären Berlin, war zuletzt in Tschechien. Ja, und immer so. Hattest du nicht über Kirk dann auch mal vor 2 Jahren, als der so abgegangen ist, ein bisschen ausführlicher geschrieben? Also du hast da so ein paar Spieler, wo es durchaus Potenzial für Geschichten auf jeden Fall gibt bei dem Turnier.
Ich meine, der war doch der erste in England ausgebildete Eishockeyspieler, der gedraftet wurde, ne? Wenn mich nicht alles
interessiert.
Der
Vertrag
unterschrieben. Immer mal wieder Briten, also Leute mit britischem Pass, die in der NHL gespielt haben, auch schon ganz früh, ne? Also ich meine auch Peter John Lee ist ja zum Beispiel in England geboren, ne? Also weil natürlich die Verbindung von England in die USA oder nach Kanada natürlich historisch gewachsen sind und viele Leute dann eben ausgewandert sind, deren Eltern die da Pässe bekommen haben. Aber Kirk war halt der Erste, der wirklich gesagt hat, ich bin ein Engländer Junge, der hier Eishockey spielt und dann auf einmal so gut wurde, dass er gedraftet wurde.
Genau, von Arizona Coyotes, NHL-Spieler, dann nicht gemacht, war bei den Tucson Roadrunners in der AHL und jetzt eben in der letzten Saison in Litvinov da 30 Punkte in 52 Spielen, ist auch mein Player to watch, oder hast du noch einen anderen?
Ja, war mir klar, dass du den nimmst, aber ne, ich kann dich auch lesen wie ein Buch und deshalb habe ich ihn natürlich mit Anlage genommen, nämlich Ben Bounce. Mittlerweile 33 Jahre, steht für seiner 12. WM und irgendwie immer ein cooler Typ. Ich habe auch mit ihm mehrmals gequatscht und bei den vergangenen Turnieren, echt ein netter Kerl. Halt so, also Torwart, der ja seit Jahren wirklich so das Gesicht dieser Mannschaft ist und diese Mannschaft halt mit vielen Paraden dann zu großen Siegen auch geführt hat, weil, darf man auch nicht vergessen, ja, die Briten waren jetzt wieder abgestiegen, aber davor hatten sie auch mal die Klasse gehalten und das war ja auch schon überraschend, ne? Und wenn er wieder in den ganz großen Spielen gerade vielleicht, ja natürlich gegen die direkten Konkurrenten, eventuell aus Norwegen oder aus Dänemark oder aus Österreich natürlich, wenn er da wieder eins der Spiele klauen kann, dann können die Briten vielleicht sogar wieder die Klasse halten.
Ihr merkt das bei dieser Forscher und auch bei der anderen, wenn es dann von den Top-Teams weggeht, müssen wir einfach auch sagen, wir wollen uns überraschen lassen. Ja? Die werden einfach auch ihre Geschichten schreiben und es werden vielleicht Spieler in den Vordergrund treten, die wir vorher gar nicht so gekannt haben und auch deswegen haben wir so Bock auf diese Weltmeisterschaft, denn genau deswegen ist die auch so cool, weil es dann eben vielleicht auch von den kleineren Teams mal Spieler gibt, die ja auf einmal eine große Story schreiben. So viel also zur Gruppe A der Eishockey-Weltmeisterschaft und dann wartet noch ein Vorschau-Podcast auf uns, da geht es dann um die deutsche Mannschaft und ja, dann kann es losgehen. Am Freitag Auftaktspiel für Deutschland gegen die Slowakei und wenn ihr diesen Podcast hier supporten wollt, dann tut das unter www.startnext.com/WM2024. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer und danke an euch allen, an euch alle, die das hier unterstützen.
So sieht's aus und dann freuen wir uns auf noch eine Vorschau und dann geht's rund im Turnier.